viele Leute, mit denen ich ganz lange um den Kurs der Grünen Partei gerungen habe. Und ich weiß, dass die auch das zum Teil noch weitermachen werden. Weil sie sagen, es muss möglich sein, die Grünen als soziale linke Kraft aufzustellen, damit man Klimaschutz sozial machen kann. Und mein Eindruck ist einfach, dafür gibt es keine Mehrheit in der Grünen Partei. Und es gibt halt auch einfach Kräfte, die wollen es nicht. Und die wollen die Grüne Partei auch noch zusätzlich in eine andere Richtung haben. Deswegen haben wir gesagt, hey, dann ist es vielleicht besser, dass sich Wege hier trennen. Offensichtlich ist die Linke in Deutschland in einer krassen Defensive. Und es liegt wahrscheinlich nicht daran, dass nur irgendwo ein Programm falsch ist. Es liegt wahrscheinlich nicht daran, dass irgendwo drei falsche Personen im Amt sind, sondern es liegt daran, dass wir gesellschaftlich nicht mehr verankert sind. Unter anderem. Und sich zu fragen, wie kann man das eigentlich wieder herstellen, finde ich eine relevante Frage für die nächsten Jahre.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um die Absetzbewegung von Mitgliedern der Grünen Jugend. Ein Teil hat wegen der rechten und wirtschaftsliberalen Politik der Grünen die Partei verlassen. Die Ausgetretenen treten unter dem Label Zeit für was Neues auf. Das Einzige, was man bisher weiß, sie wollen einen neuen linken Jugendverband gründen und zum Aufbau einer starken linken Partei in Deutschland beitragen. Ja, und ich habe die interessante Entwicklung mal zum Anlass genommen, Sarah Lee Heinrich in den Podcast einzuladen. Sie ist unter den Ex-Mitgliedern der Grünen Jugend und im Dissens-Podcast spreche ich mit ihr über die Beweggründe für die Trennung, die Ziele der Gruppe und auch die Spekulationen, die im Raum sind über eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Sarah Lee, danke, dass du beim Dissens-Podcast am Start bist. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, um über die Austrittswelle bei der Grünen Jugend zu sprechen und auch euren Aufruf für etwas Neues. Sarah Lee, du warst mal Bundessprecherin der Grünen Jugend und bist jetzt Teil der Gruppe, die wegen der rechten und neoliberalen Politik der Grünen die Partei verlassen werden. Der gesamte Bundesvorstand der Grünen Jugend hat den Austritt angekündigt und dann auch einige Landesvorsitzende. Ihr formiert euch ja gerade unter dem Label Zeit für was Neues, wollt einen neuen Jugendverband gründen und zum Aufbau einer starken linken Partei beitragen, so viel weiß man. Wir wollen ein bisschen über Beweggründe und eure Ziele noch sprechen. Für den Anfang aber mal so eine Abspaltung, Sarah Lee, die birgt ja auch Risiken. Also Leute, die den Schritt nicht mit euch gemacht haben und in der Partei geblieben sind oder in der Grünen Jugend, haben zwar Verständnis für euren Frust gezeigt, euch aber vorgeworfen, dass es falsch sei zu glauben, einen gesellschaftlichen Rechtsruck mit einer weiteren Aufspaltung des linken Lagers aufzuhalten. Und das Risiko ist ja vielleicht real, also das Risiko einer Selbstverzwergung, einem Schritt in die Einflusslosigkeit. Ne? Also durch diese Abspaltung bis zur Bundestagswahl ist auch nicht viel Zeit. Also das ist ja die nächste wichtige Wahl, die ansteht. Und am Ende könnten dann von so einer weiteren Aufspaltung des linken Lagers dann die Konservativen weiter profitieren. Also sag vielleicht mal für den Einstieg, warum geht ihr diesen Weg trotzdem?
Ja, diesen Schritt zu gehen, natürlich birgt er Risiken und deswegen war er auch nicht einfach. Ich glaube, das, was wir gemerkt haben, ist, dass die Vorstellung, wie wir Politik machen wollen, wie wir einfach generell, was unsere Schwerpunkte sind, für wen wir Politik machen wollen, was man daran merkt, dass für uns die soziale Frage besonders wichtig ist, dass das mit den Grünen immer weiter auseinandergedriftet sind und wir in so einen Zustand gekommen sind. Da waren wir entweder Daueropposition oder haben quasi ignoriert, dass wir grüne Parteimitglieder sind. Also entweder wir haben halt immer wieder sehr frontal die Ampel und damit die Grünen kritisiert. Oder wir haben uns in unsere eigenen Projekte zurückgezogen. Zum Beispiel, keine Ahnung, bei Wir fahren zusammen mitgemacht, weil wir gesagt haben, nützt jetzt auch nichts, dann versuchen wir wenigstens unser Bestes als Jugendverband dazu beizutragen. Am Ende des Tages muss man sich aber eingestehen, meiner Meinung nach, dass so ein daueroppositioneller Zustand für eine Jugendorganisation, es passt einfach nicht dazu, Jugendorganisation einer Partei zu sein. Und deswegen finde ich es total richtig, dass die Leute, die noch mehr Interesse am grünen Projekt und der grünen Partei haben und auch Lust haben, das konstruktiv zu kritisieren oder auch von links zu beeinflussen, das auch innerhalb der grünen Jugend machen. Also es macht für mich total Sinn. Ich habe für mich halt gemerkt, ich möchte da gerade gar nicht drauf setzen, dass eine grüne Partei sich noch großartig ändert. Das ist meine Einschätzung. Andere haben da andere Einschätzungen und Hoffnungen, dass sich da noch was ändert. Deswegen konsequent, dass sie bleiben, aber für mich irgendwie auch konsequent, dass wir gehen, weil es einfach dann nicht mehr gepasst hat, in der Form der Jugendorganisation der Grünen zu bleiben. Und da Zusatz, glaube ich, neben dem generellen sich auseinanderleben, ist, dass natürlich gerade in Zeiten des Rechtsrucks wir uns super viel gefragt haben, was es gerade eigentlich bräuchte, um den aufzuhalten und immer wieder festgestellt haben, Rechte sind auch stark, weil Linke schwach sind und weil sie eben nicht vor Ort verankert sind, weil es keine linke Kraft gibt, den die Leute abkaufen, dass sie sich wirklich dafür interessieren, die Lebenssituation der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und zu verbessern, sich wirklich dafür interessieren, dass die Mieten nicht steigen, dass die Löhne aber steigen können, die sich wirklich dafür interessieren, dass es gute Arbeitsbedingungen gibt und die auch im Zweifel Konflikte über dieses Thema, über diese Verteilung zwischen oben und unten bereit sind zu führen und nicht wollen, dass die jetzigen gesellschaftlichen Entwicklungen vor allem bedeutet, dass die Brieftaschen von noch mehr Leuten leerer sind. Und wir haben einfach gemerkt, dass die Ampel hat eine krasse soziale Leerstelle und wir glauben eben, gerade auch in Angesicht des Rechtsrucks braucht es wirklich soziale Kraft. Und deswegen zu denen, die sagen, diese Spalterei oder diese Zersplitterung, die sorgt dann dafür eine Schwächung, würde ich erstmal sagen, erstens, sich die ganze Zeit nur gegenseitig innerhalb einer Organisation zu bekriegen und handlungsunfähig zu werden, weil man eigentlich nur im Innerorganisationsstreit oder zwischen Partei und Jugendorganisation ist. Das schwächt auch in Zeiten des Rechtsrucks beide Seiten irgendwie. Und auf der anderen Seite glauben wir, dass unser Vorhaben, an einer sozialen linken Kraft mitzuarbeiten, sehr effektiv sein kann gegen den Rechtsruck. Und wir zumindest das Gefühl haben, wir können das gut und authentisch machen. Gerade dann, wenn wir jetzt unabhängig von der Grünen Partei Politik machen, die Politik, die jetzt gerade stattfindet, zumindest mitträgt.
Ja, wir wollen auch noch im Verlauf des Gesprächs darauf zu sprechen kommen, was ihr euch da vorstellt unter einem neuen Jugendverband. Jetzt gerade ist das irgendwie noch eine Website mit einer Begründung, Zeit für was Neues, was dann das Neue ist. Vielleicht kannst du da zumindest etwas andeuten, auch wenn das natürlich gerade noch im Prozess ist, in the working. Ne? Und viele spekulieren ja auch darüber, ob der Aufbau einer starken linken Partei, wie das Zitat in eurem Aufruf heißt, ob das dann die Linkspartei meint, ob ihr euch da, ob es da eine Annäherungsbewegung geben wird oder vielleicht auch was Neues. Da kannst du unter Umständen zumindest auch eine Einschätzung geben. Vielleicht mal zu dir persönlich. Die zurückliegenden Tage waren bestimmt für dich auch emotional, ne? Weil du bist in der grünen Jugend groß geworden, politisch sozialisiert, hast da viel, wahrscheinlich auch viele Freundschaften geschlossen, viel gekämpft mit Leuten, ne? Und jetzt diese Trennung, ist das auf eine Art Erleichterung oder auch Trennungsschmerz damit verbunden? Wie geht's dir da jetzt auch persönlich gerade?
Ja, die grüne Jugend zu verlassen ist ein super harter Schritt. Wir haben in den letzten Jahren Unglaubliches geschafft in der Grünen Jugend. Wir haben uns immer wieder auch als die soziale Opposition zur Ampel immer wieder ins Spiel gebracht. Und auch als ich Bundessprecherin war, haben wir immer wieder versucht herauszufinden, was können wir als Jugendverband sinnvoll beitragen. Ich habe super viel gelernt in der Grünen Jugend. Viele meiner Überzeugungen, die ich jetzt habe, kommen daher, dass ich Bildungsarbeit in der Grünen Jugend genießen konnte, aber dass ich auch Erfahrungen in konkreten Auseinandersetzungen machen konnte. Und deswegen fällt mir die Grünen Jugend zu verlassen wirklich schwer. Ich verlasse sie ja nicht einfach wegen Dingen in der Grünen Jugend, sondern ich verlasse sie, weil ich für mich eingesehen habe, es ist die Jugendorganisation der Grünen und ich möchte nicht mehr Teil des Grünen Projekt sein, quasi, und nicht mehr Teil der Grünen Partei und glaube, das widerspricht sich langfristig. Hm. Und deswegen ist es schon hart. Ich freue mich aber auch, zu dem zu stehen, was meine politische Überzeugung ist und jetzt daran zu arbeiten, authentische soziale Politik zu machen. Und jetzt ist ja erst die Anfangsphase. Aber ich habe oft gedacht, boah, eigentlich möchte ich Politik für junge Menschen machen, die so aufgewachsen sind wie ich. Und ich konnte mir nie so richtig vorstellen, wie ich quasi so in so einem ärmeren Viertel bei mir zu Hause stehe und Leuten einen Flyer von den Grünen gebe und sage, wirklich, wirklich, die Partei ist es quasi für euch. Und das wusste ich und habe dann gedacht, okay, dann nicht. Dann gibt's da andere Sachen, die man mit den Grünen machen kann. Irgendwie sozialen Klimaschutz voranbringen. Also es gab ja auch Zeiten, da habe ich mehr dran geglaubt, dass es mehr Sinn macht, bei den Grünen reinzugehen. Aber es gab für mich immer diesen Wunsch, eigentlich sehr spezifisch für diese Zielgruppe mal Politik machen zu können. Und darauf freue ich mich, das möglich zu machen.
Ja, mich hat es ja ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich gestehen, dass nicht nur Einzelpersonen wie du ausgetreten sind. Also bei dir, da habe ich mir schon irgendwie fast gedacht, da wird irgendwann die Reißleine gezogen. Aber dass es jetzt tatsächlich auch eine Gruppe ist, dass es auch irgendwie koordiniert ist, so als Projekt und dass nachdem der Bundesvorstand der Grünen Jugend dann hingeschmissen hat und die Abspaltung kommuniziert hat, dass dann auch einige Landesverbände Vorsitzende gefolgt sind. Ne? Vielleicht kannst du gleich auch noch mal sagen, wie viel eigentlich da jetzt schon ausgetreten sind. Weiß gar nicht, ob ihr da irgendwie zumindest Gruppenüberblick habt. Aber da scheint irgendwie qualitativ in den letzten Jahren bei euch sich was politisch verschoben zu haben. Vielleicht bei der Grünen Jugend, vielleicht eine Art von politischer Turn. So, das weg von die Marktwirtschaft etwas sozialer gestalten hin zu mehr Rot, mehr Klassenkampf auf eine Art. Und euer Austrittsschreiben, das ihr ja formuliert habt, das atmet auch wenig irgendwie grünliberalen Geist, sondern halt irgendwie klassisch viel ist da von linken Klassenkampf die Rede. Also ist die Beobachtung richtig, dass sich da irgendwie aufgrund der gegenwärtigen Krisen da etwas im Selbstverständnis bei euch verschoben hat? Oder schilder vielleicht mal, wie ihr da ja als Gruppe dann auch zu dieser Entscheidung gekommen seid?
Na, ich würde erst mal sagen, dass ich eigentlich ja finde, dass das Wort Spaltung nicht ganz richtig ist. Ich verstehe, dass es so ist, weil viele Verantwortungsträger sich entschieden haben, die Grüne Jugend zu verlassen. Aber es ist ja auch so, dass wir uns eben entschieden haben, zu gehen. Und Menschen sich entschieden haben, nicht wieder zu kandidieren, damit andere kandidieren können und dann Verantwortung für die Grüne Jugend übernehmen. Das heißt, wir wissen, für uns ist das ein Gehen quasi und nicht auf dieselbe Art und Weise ein Abspalten, wie wenn, keine Ahnung, innerhalb von Organisationen man überlegt, bleibt man zusammen oder nicht, sondern wir treffen diese Entscheidung und möchten aber auch, dass die Grüne Jugend gut ins nächste Verbandsjahr gehen kann und sich neu ausrichten kann. Und wir wollen da auch einfach den Weg freimachen. Hm. Ich glaube, zu der Frage, ob sich da Dinge verändert haben in der Grünen Jugend oder es eine inhaltliche andere Ausrichtung gab in der Grünen Jugend. Ja, würde ich schon sagen, dass es in den letzten Jahren, aber auch schon als ich dazugekommen bin, wurde die Grüne Jugend kapitalismuskritischer. Da hat man sich mehr mit, selbst mit so Sachen wie Marxismus auseinandergesetzt und sich gefragt, naja, wenn wir sagen, die Krise liegt im System oder System Change, not Climate Change, was ist dieses System eigentlich, das dafür sorgt, dass immer wieder Ungleichheiten und Naturzerstörung stattfinden? Und dann waren wir irgendwann so, aha, das ist unser Wirtschaftssystem. Hm. Also müsste man dieses Wirtschaftssystem wohl grundsätzlich ändern. Das gibt der Grünen Jugend erstmal einen kapitalismuskritischen Turn. Und wenn man sich dann fragt, wie man dieses Wirtschaftssystem eigentlich ändern könnte, dann fällt einem auf, es gibt eine ganz große Gruppe in dieser Gesellschaft, die profitiert nicht von diesen Entwicklungen. Und das wäre, platt gesagt, die Gruppe der Lohnabhängigen, also die arbeitende Klasse, wo natürlich auch Erwerbslose dann reinzählen, selbstredend. Und dann fragt man sich im nächsten Schritt, okay, wenn es aber eine so große Gruppe gibt, die davon nicht profitiert, was würde denn passieren, wenn sich diese große Gruppe zusammenschließt und was dagegen tut? Und ich glaube, damit war dann der klassenpolitische Turn der Grünen Jugend komplett quasi in den Auseinandersetzungen. Hm. Und der starke Fokus auf soziale Fragen, nicht um andere zu vernachlässigen, sondern zum Teil auch, um andere besser zu verstehen. Also besser zu verstehen und besser darauf eingehen zu können, warum Leute anfällig dafür sind, wenn Rechte sagen, wegen Ausländern hat deine Oma keine Rente mehr oder ähnliches. Oder wenn es Klimaschutzmaßnahmen gibt, die sozial total unausgeglichen sind und deswegen Klimaschutz als Ganzes, als Projekt immer weiter in Verruf gerät. Und das, finde ich, ist auch eine richtige Einstellung dazu. Eine Einstellung, die mich jetzt zum Ende, zu dem Schluss führt, hey, das kann ich bei den Grünen aber jetzt nicht so weiter verfolgen. Andere sehen es anders und dabei wünsche ich Ihnen auch viel Erfolg.
Hm. Und ist dann auch okay, dass Renate Künast euch in einem Interview als nicht realitätstauglich beschreibt und dass ihr ein Klassensystem Sozialismus aufbauen wollt?
Ich weiß wirklich nicht, was ein Klassensystem Sozialismus sein soll. Also wie gesagt, ich war in wirklich vielen Workshops quasi, das ist nicht der richtige Begriff. Aber ist auch in Ordnung. Ich glaube, sie möchte dann quasi auch nicht mit mir in, das nochmal in so einem Workshop ausdiskutieren. Auch das ist in Ordnung.
Ja, ist natürlich Quatsch. Also Sozialismus ist natürlich von unten gemacht, demokratisch gemacht, die Vorstufe zur klassenlosen Gesellschaft. Für mich ist das, was sie sagt, aber natürlich Ausdruck von so einem grünliberalen Weltbild. Da gibt es keinen Konflikt zwischen oben und unten. Angeblich sind wir alle als Individuen gleich. Es geht dann maximal so um Chancengleichheit. Und wer da von Klassen spricht, der ist erst in dieser Weltsicht der Böse, der die Menschen in ein, Zitat, Klassensystem einordnet.
Ja, aber das ist natürlich total wild zu denken, wir wollen, dass es Klassen gibt, während wir sagen, quasi Teile der Grünen Partei sehen nicht ein, dass es eine Klassengesellschaft gibt. Also wir wollen ja auch nicht, dass es Klassen gibt, aber wir glauben auch, es bringt nichts an der Realität vorbei, um da vielleicht die Frage der Realitätstauglichkeit aufzugreifen, vorbei Politik zu machen. Und ehrlich gesagt, wir haben jetzt gerade eine Situation, in dem die Bundesregierung super unbeliebt ist, auch weil Leute das Gefühl haben, Politik wird über ihre Köpfe hinweg gemacht und jede Maßnahme bedeutet eigentlich nur, weniger Geld in der Tasche zu haben. Und da soll mir noch mal jemand sagen, das Thema Klasse ist tot quasi, sondern vielmehr, wer die soziale Frage nicht adressiert, der redet einfach an der Realität vorbei, meiner Meinung nach.
Ja, voll. Ich hatte schon erwähnt, dass da einige Landesvorsitzende auch von Landesverbänden der Grünen Jugend dann auch angekündigt haben, dass sie gehen wollen. Ich habe selbst erst gelernt im Zuge der ganzen Entwicklung hier, dass die Grüne Jugend 16.000 Mitglieder in 16 Landesverbänden hat. Das ist ja auf jeden Fall eine Menge Holz, würde ich mal sagen, ne? Habt ihr da irgendwie schon eine Einschätzung, wie jetzt innerhalb der ersten Wochen, wie viele euch da jetzt eurem Schritt gefolgt sind? Oder von was für einer Größenordnung sprechen wir gerade?
Wir haben da ehrlich gesagt gar keine Einschätzung zu, weil wir immer gesagt haben, hey, wir möchten jetzt unseren Schritt transparent machen und wir laden herzlich dazu ein, mit uns einen neuen Jugendverband aufzubauen. Aber ganz ehrlich, du hast das, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt, es gibt eine Website und eine Ankündigung, dass wir das bald machen. Und ich finde es total normal, dass Leute nicht einfach nur sagen, ah ja, klingt gut, ich weiß gar nicht, was es ist, ich bin dabei. Und deswegen freut es mich natürlich, dass es Menschen gibt, mit denen ich auch schon lange Politik gemacht habe, Menschen aus Landesverbänden oder aus manchen Kreisverbänden, die sagen, wir möchten auch mit dabei sein, wir wollen das mit aufbauen, weil für sie auch diese Auseinandersetzung mit den Grünen super, also dass sie auch als unproduktiv quasi wahrnehmen. Also das kommt ja jetzt nicht aus dem Nichts, sondern diese Debatte darüber, wie es weitergeht mit dem Verhältnis zu den Grünen, ist ja was eine grüne Jugend schon immer geprägt hat, würde ich sagen, und während Regierungsbeteiligung besonders. Und dann gibt es anscheinend auch andere Leute, die sagen, hey, wir würden lieber aus diesem Spannungsfeld raus und es lieber nochmal auf unseren Weg versuchen. Aber ich finde es total verständlich, sich vielleicht einfach erstmal anzuschauen, was wir machen und sich dann zu fragen, hey, möchte ich da mal mit dabei sein, will ich da mal mit aktiv werden? Und deswegen zählen wir auch gar nicht, weil wir wollten unsere Entscheidung verkünden, weil wir das auch politisch richtig finden, weil wir auch wissen, dass wir Verantwortungsträger in der Grünen Jugend waren und wir darüber auch politisch Zeugnis ablegen wollten, aus welchen Gründen wir jetzt eigentlich gehen. Aber wir wollen da jetzt gar nicht nachziehen, wer das jetzt alles gut findet oder nicht und wer da jetzt mitkommen möchte oder nicht. Genau, weil das ist gar nicht unser Fokus gerade.
Wird sich, glaube ich, ein bisschen zeigen, dann mit Blick vielleicht auf die Bundestagswahl, die, glaube ich, dann vielleicht auch für euch wichtig ist, wie schlagkräftig ihr dann seid in den einzelnen Landesverbänden dann. Vielleicht können wir noch einmal kurz über diesen Entfremdungsprozess von der Mutterpartei sprechen, der für euch so maßgeblich war für diesen doch radikalen Schritt. Du hast ja selbst schon geschildert, dass ihr da im Dauerkonflikt wart mit der Parteispitze, spätestens dann auch mit der Regierungskoalition, mit der Ampel. Du warst ja auch hier im Podcast mit Bernd Kasparek, als es um die europäische Asylrechtsverschärfung GEAS ging, ne, wo ihr versucht habt, da die Opposition innerhalb der Partei zu organisieren und das noch zu drehen, was nicht geklappt hat. Und weitere Streitpunkte, die ihr nennt für den Austritt, waren das Sondervermögen für die Bundeswehr, die Räumung von Lützerath und auch die Sparpolitik der Ampel. Genau, und ihr schreibt in eurem Austrittsschreiben, dass ihr mittelfristig keine Perspektive seht für eine klassenorientierte Politik, die ein anderes Wirtschaftssystem aufzeigt in der Partei. Also die zwei Fragen, schilder vielleicht einmal nochmal diesen Entfremdungsprozess anhand vielleicht auch dieser Beispiele, die ihr da selbst nennt und dann auch, warum ihr überzeugt davon seid, dass die Grünen keine linke Kraft mehr sein können oder werden können. Ne? Also es gibt ja auch einen linken Parteiflügel bei den Grünen, der jetzt, denke ich, auch geschwächt aus der ganzen Sache hervorgehen wird unter Umständen, aber vielleicht können wir auf die Parteientwicklung gleich noch schauen. Genau, also vielleicht kannst du einmal schildern den Entfremdungsprozess, den ihr und vielleicht auch du persönlich dadurch gemacht habt und dann auch, warum ihr keine Chance darauf seht, dass die Grünen sich mittelfristig irgendwie auch als linke Partei wieder orientieren könnten, warum sie aus eurer Sicht als linke Partei verloren sind.
Also für mich persönlich hat der Entfremdungsprozess eigentlich stark da angesetzt, als die Regierungsbeteiligung losging. Nicht, weil ich per se in jedem Moment immer gegen Regierungsbeteiligung bin, sondern weil wir gemerkt haben, dass diese Ampel sehr stark an einem großen gesellschaftlichen Konflikt, dem Konflikt zwischen oben und unten, versucht hat, vorbeizuregieren und dabei eigentlich gesellschaftliche Spaltung total verstärkt hat. Also ich glaube, eine Migrationsdebatte kann auch nur in angesichts einer so stark unbeantworteten sozialen Frage so dermaßen hochkochen, beispielsweise. Und Klimaschutz kann auch nur so unbeliebt werden, wenn Leute das Gefühl haben, jede Klimaschutzmaßnahme macht mich ärmer. Und das ist halt das, was wir in der Ampel als sehr gefährliche Tendenz erlebt haben. Und da waren die Grünen erstmal dabei. Ihnen ging es natürlich immer am schlechtesten und da geht es am schlechtesten quasi mit den schlechten Politiken, die Ampel macht. Aber an sich haben sie erstmal im Mindesten mitgetragen, wenn nicht auch verteidigt und hatten unserer Ansicht nach, haben in diesen Regierungszwängen gehangen und sie aber so ein bisschen für sich akzeptiert und ihre eigenen Ansprüche runtergeschraubt. Und da hatten wir, glaube ich, dann das Gefühl, hey, also der Veränderungsanspruch der Grünen Partei wird immer geringer. und sie wird nicht schlechter als andere Parteien, aber sie verliert quasi diesen Veränderungsüberschuss, den sie hatten, als sie gesagt haben, wir sind jetzt diejenigen, die dafür sorgen, dass es nach vorne geht. Wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass sich was fürs Klima und für die Menschen ändert, während der Bundestagswahl beispielsweise. Das ist ganz schnell unserer Ansicht nach weg war. Und das, was für mich dann eingesetzt hat, als ich Bundessprecherin war, war halt, auf der einen Seite haben wir immer wieder Konflikte mit den Grünen und der Bundesregierung geführt und haben gemerkt, also wir sind nicht stärker als die Zwänge, die Regieren mit sich bringt. Und das ist ein verhobener Anspruch, alleine zu haben. Und wir haben auch gemerkt, dass wir uns da nicht durchsetzen konnten. Und es ist ja am Ende sogar darin gemündet, dass Robert Habeck auf der BDK das Bedürfnis hatte zu sagen, wenn dem Grünen Jugendantrag zugestimmt wird, dann ist die Koalition vorbei. Also wir haben halt schon gemerkt, es gibt da Grenzen dessen, wie man wirklich dann Einfluss nehmen kann auf die Grüne Partei. Mhm. Und wir haben uns dann, glaube ich, gefragt, hey, wenn wir sagen, es bräuchte soziale Politik, dann haben wir im ersten Schritt uns zum Beispiel an sozialen Protesten beteiligt und standen plötzlich auf Protesten gegen quasi die Regierung, in der unsere Partei ist. Ich glaube, das ist auch ein Gefühl von Entfremdung. Und danach haben wir uns dann sogar Projekten zugewandt, die gar nicht so viel jetzt nur akut mit der Regierungsbeteiligung zu tun hatte, wie zum Beispiel Wir fahren zusammen. Weil wir gesagt haben, hey, wenn wir glauben, es gibt braucht mehr soziale Politik, dann bauen wir die jetzt einfach auf in eigenständigen Projekten. Mhm. Und das meine ich mit, es gab eine Zeit von hohen Konflikten und dann gab es eine Zeit, wo man das Gefühl hatte, hey, hier gibt's keine Durchsetzungsperspektive, dann machen wir halt unser eigenes Ding. Und das ist für mich die Entfremdung, die da stattgefunden hat, die am Ende dazu geführt hat, dass man so ein bisschen aneinander vorbeigelebt hat. Und mir war es dann irgendwann als Bundessprecherin auch fad, alles zu kritisieren, was diese Ampel-Bundesregierung tut, auch wenn Journalisten gern gefragt haben, weil ich so war, ja, dann sage ich jetzt nochmal, dass ich das wirklich schlimm finde. Aber stattfinden wird es ja trotzdem. Und klar, paar manchmal auch nicht so nette Leute werfen einem dann vor, als Jugendorganisation so ein Feigenblatt zu sein. Also dass man quasi, man äußert diese Kritik, dadurch wirken die Grünen dann doch irgendwie linker. Aber am Ende ändert sich nichts. Und das ist ein Gefühl, das wir nicht mehr ausgehalten haben. Ständig einfach nur zu sagen, dass wir was falsch finden, aber nichts zu ändern an den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen. Und ja, und das war, glaube ich, für uns ein doller Entfremdungsmoment. Und wir merken ja auch, dass innerhalb der Grünen Partei, und das ist zu der Frage, werden sie nochmal eine linke Kraft, es ja auch immer wieder Auseinandersetzungen um den Kurs gab. Und es gibt ganz viele Leute, mit denen ich ganz lange um den Kurs der Grünen Partei gerungen habe. Und ich weiß, dass die auch das zum Teil noch weitermachen werden. Weil sie sagen, es muss möglich sein, die Grünen als soziale linke Kraft aufzustellen, damit man Klimaschutz sozial machen kann. Und mein Eindruck ist einfach, eine grüne Partei müsste sich so sehr ändern, also so viel, was so Alltagspraxis der grünen Partei ist, müsste sich ändern. Man kann ja zum Beispiel keine soziale Kraft sein und ständig unsoziale Politik in der Bundesregierung mittragen. Also das Handeln in der Regierung oder in Regierungen, in denen die grüne Partei ist, müsste sich so stark ändern. Meine Einschätzung ist, dafür gibt es keine Mehrheit in der Grünen Partei. Und es gibt halt auch einfach Kräfte, die wollen das nicht. Und die wollen die Grüne Partei auch noch zusätzlich in eine andere Richtung haben. Deswegen haben wir gesagt, hey, dann ist es vielleicht besser, dass sich Wege hier trennen.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für ein fettes Dankeschön an all meine Fördermitglieder. Wir sind in den letzten paar Wochen ganz gut gewachsen. Es sind mittlerweile mehr als 1330 Leute, die monatlich mit einer Spende Dissens am Laufen halten. Dafür ein fettes Dankeschön. Genau, aber es braucht immer auch wieder neue Fördermitglieder, um weiterhin kostenlos, werbefrei und unabhängig diesen Podcast für alle da draußen zu machen. Also wenn dir Dissens gefällt, du noch nicht dabei bist und du es dir gerade leisten kannst, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin, die unterstützen wir ja mittlerweile auch. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Was es dieses Mal abzustauben gibt, erfahrt ihr in den Shownotes und da gibt's natürlich auch alle Infos dazu, wie ihr Dissens supporten könnt. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Sarah Dee Heinrich. Und bleiben da irgendwelche Gesprächsfäden zum linken Flügel beispielsweise offen? Also dass da die Realos, die freuen sich ja quasi drüber. Das nimmt man ja so Äußerungen wie Renate Künast, über die wir schon eben gesprochen haben. Aber es gibt natürlich auch Leute vom linken Parteiflügel, die das mit Bedauern, vielleicht aber auch Selbstkritik beobachten. Also gibt's da irgendwie weiter Gesprächsfäden? Vielleicht sind sie auch nur persönlich und gar nicht so groß irgendwie politisch-strategisch.
Ich bleibe natürlich super gerne mit vielen Verbündeten in der Grünen Partei im Austausch darüber, wie es für die politische Linke weitergeht. Also steht für mich außer Frage. Und ich wünsche Ihnen auch wirklich ganz viel Erfolg, das zu tun. Ich glaube nur, wenn ich hatte das Gefühl, ich glaube da halt einfach nicht mehr dran. Und ich kam mir unehrlich vor, weil ich finde es dann unehrlich, dem nicht nachzugehen, wenn ich das Gefühl habe, es gibt eine Chance, dass was anderes auch funktionieren könnte und dass da meine Energie besser aufgehoben ist. Genau.
Lass mal kurz noch auf die mögliche Entwicklung für die Mutterpartei zu sprechen kommen, bevor wir dann auf euer Projekt Zeit für was Neues schauen wollen. Genau, was ist denn dein Eindruck? Wie könnte es jetzt mit den Grünen gesamt weitergehen? Weil ich denke, euer Austritt, der reißt natürlich schon links eine Lücke. Du hast es schon beschrieben und alle wissen es, wie ihr die innerparteiliche Opposition in der Regierungszeit der Grünen in der Ampel maßgeblich mitorganisiert habt. Und jetzt gerade die Austrittswelle von euch, die fällt natürlich auch in eine Zeit, wo die Parteispitze neu besetzt wird und wo jetzt, sage ich mal, das Ultra-Realo-Lager bei den Grünen so um Habeck herum schon darauf spekuliert, das irgendwie so ein bisschen zu einem Hashtag Bündnis Robert Habeck zu machen und vielleicht auch für Schwarz-Grün koalitionsfähig. Also wie blickst du darauf, was euer Austritt und mögliche weitere Austritte, was das für die Grünen gesamt bedeuten wird und für die Parteientwicklung in den nächsten Jahren?
Naja, also was wir für eine Lücke reißen werden, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Weil viele von uns waren ja in der Grünjugend weiter aktiv, aber haben sich jetzt gar nicht mehr so doll in der Grünen Partei eingemischt zum Schluss. Oder das Gefühl, also haben sich auf andere Projekte fokussiert. Und vielleicht ist es auch gut für die Grünjugend, dass Leute, die ein dolles Interesse haben, diesen Konflikt mit der Partei weiterzuführen, dann auch da Verantwortung übernehmen können. Also ich würde es erstmal noch in Frage stellen, ob das jetzt wirklich was mit Lücke zu tun hat. Weil ich glaube, egal ob ich jetzt quasi bei der Grünen Jugend geblieben wäre oder nicht, ich hätte wahrscheinlich trotzdem nicht mehr weiter viel mit der Partei gemacht. Und deswegen ist, glaube ich, Lücke da begrenzt. Genau, und wie die Grüne Jugend sich ausrichten wird diesbezüglich, ist ja auch noch total offen. Und was die zukünftige Parteientwicklung angeht, das klingt zwar komisch, das jetzt zu sagen, aber ich bin ja quasi, also für mich jetzt, aber ich bin ja quasi nicht mehr in der Partei. Und deswegen möchte ich natürlich eigentlich nicht so doll mehr von der Seitenlinie kommentieren, was die Zukunft der Partei angeht. Weil ich ja schon gesagt habe, ich bin einfach kein Teil mehr der Zukunft dieser Partei. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich jetzt weiter, also so wie ich das wahrnehme, wird es weiter Auseinandersetzungen darüber geben. Ich glaube auch, dass der Realo-Parteiflügel nochmal eine ganz andere Vorstellung davon hat, wie die Grüne Partei sein sollte, für welche Zielgruppe die Grüne Partei Politik machen sollte. Ich, als ich Bundessprecherin war, habe auch den Realo-Parteiflügel immer dafür kritisiert, dass sie auch irgendwie nicht ganz konsequent waren in ihrer Position, weil dann ja unter dem Begriff Bündnispartei manchmal gesagt wird, wir haben ein Bündnis mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern und Mietern und Vermietern. Und ich glaube, dieser Versuch funktioniert nicht. Ich glaube nicht, dass man sich mit allen gleichzeitig einigen kann, sondern im Zweifel selbst unterbewusst entscheidet man sich für eine Seite. Denn wie gesagt, ich glaube ja, ich möchte zwar nicht, dass wir in einer Klassengesellschaft leben, aber ich glaube, dass wir in einer Klassengesellschaft leben. Das ist meine Einschätzung. Und deswegen glaube ich, so eine Politik einfach für alle machen und sich nie mit jemandem anlegen, funktioniert nicht und führt im schlimmsten Fall dazu, dass man sich dann mit denen anlegt, die eh schon nicht wissen, wie sie über das Ende des Monats hinwegkommen, weil es einfacher ist, die nicht zu berücksichtigen als andere. Genau. Und deswegen glaube ich, diese Vorstellung von so Bündnis für alle, das habe ich zumindest damals als Bundessprecherin schon kritisiert, was sie jetzt genau draus machen wollen, wie es jetzt weitergeht für sie nächstes Jahr und mit dem Wahlkampf. Da will ich mich nicht einmischen.
Sarah Lee, lass mal über Zeit für was Neues sprechen. Unter dem Label habt ihr euch jetzt formiert als Abtrünnige. Ihr habt zum Ziel erklärt, einen unabhängigen linken Jugendverband zu gründen, der dann auch dazu beitragen soll, dass es in Deutschland wieder eine starke linke Partei gibt. Man weiß natürlich noch überhaupt nichts darüber,
nein,
was ihr da jetzt vorhabt. Aber vielleicht kannst du zumindest mal grob sagen und einordnen, was geplant ist. Und du darfst wahrscheinlich auch vielen nicht vorweggreifen. Aber du könntest ja was dazu sagen. Was wollt ihr in den Fokus rücken und wie ihr vielleicht auch Politik und Veränderung versteht? Genau. Und wen wollt ihr ansprechen eigentlich?
Ja, du hast natürlich total recht, dass ich Sachen nicht vorgreifen werde, weil der Verband noch nicht gegründet ist und wir das auch erst nach dem Bundeskongress der Grünen Jugend machen werden. Ich glaube, das, was durch von unserem Austrittsschreiben vielleicht schon durchkommt, ist, dass es uns wichtig ist, materielle und soziale Fragen in den Fokus zu rücken, dass sich daraus auch ergibt, dass unsere Zielgruppe natürlich junge Menschen sind, die gerade wenig Hoffnung in die nächsten Jahre haben, die Angst vor der Zukunft haben, die das Gefühl haben, sie können ihre Miete kaum bezahlen, BAföG und Azubi-Gehalt reicht nicht. Also junge Menschen, wie wir halt auch selber sind. Und wir wollen auch junge Menschen erreichen, die das Gefühl haben, und zu Recht, also ich finde, Gefühl haben ist immer irgendwie der falsche Begriff, also für die schon lange keine Politik mehr gemacht wurde. Und mit denen möchten wir dann gerne Politik machen. Nicht nur für sie, sondern mit ihnen und sie für politisches Engagement irgendwie begeistern. Genau, das ist vielleicht so ein bisschen zur Zielgruppe an Menschen. Und wie wir das dann genau machen und in welchen Projekten wir das dann genau umsetzen, das ist, glaube ich, etwas, dem ich jetzt nicht vorgreifen möchte. Mhm.
Eure Forderungen und Statements, das klang ja schon an, die könnten auch genauso von der Partei Die Linke oder auch von dem Jugendverband Solid irgendwie formuliert sein. Warum seid ihr nicht da einfach beigetreten?
Naja, wir sind eine junge Gruppe an Menschen, die einen gemeinsamen Erfahrungsrahmen jetzt über viele, viele Jahre miteinander hat. Und wir finden es richtig. Wir haben ja auch ein explizites Ziel formuliert, unter dem wir den neuen Verband gründen, nämlich zum Aufbau einer starken linken Partei beitragen. Und wir wollen uns eben zusammenschließen und uns dann fragen, hey, was können wir realistisch beitragen? Wie wollen wir das machen? Und dann natürlich auch, mit wem wollen wir da zusammenarbeiten? Aber wir fanden, das ist der richtige Weg, dadurch, dass wir alle ein geteiltes Ziel haben, dann dieses Ziel auch als Organisation zu verfolgen und da im Zusammenhang zu bleiben.
Ja, ich spekuliere jetzt auch einfach mal. Ich glaube, wir sehen von euch oder aus eurem Kreis keine Parteineugründung. Das habe ich nämlich auch hier und da mal gelesen.
Ja, ich kann bestätigen, dass wir das nicht tun werden, sondern wir gründen uns als Jugendorganisation.
Top, weil das habe ich hier und da trotzdem auch mal gelesen, dass ja steht da jetzt irgendwie eine neue linke Partei in den Startlöchern. Und ich glaube, da sind sich alle Vernünftigen einig, wenn man auch auf so Beispiele in jüngster Zeit wie Mera 25 oder die Klimaliste schaut, dass das so aus dem Nichts, ohne diese Verankerung heraus, dass das dann nicht viel bringt. Genau, lass trotzdem mal über eine mögliche Zusammenarbeit mit der Linkspartei sprechen. Da wird ja jetzt auch viel drüber spekuliert. Die grüne Jugendbundessprecherin Katharina Stoller, die hat davon gesprochen, auszuloten, wie Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit der Linkspartei sein könnten. Ich denke mal, bei der Linkspartei selbst, da warten alle mit offenen Armen oder sind sehr offen für sowas. Du bist ja auch persönlich befreundet mit Ines Schwerter, die könnte linke Vorsitzende werden. Und da wurde dann in den letzten Tagen eben auch viel drüber spekuliert, ob es irgendwie laufen könnte wie in Österreich. Da sind die jungen Grünen von der Mutterpartei, haben sich getrennt und sind bei der Wahl 2017, haben sie ja Wahlkampf für die KPÖ gemacht. Und später wurden sie dann auch zur Jugendorganisation der KPÖ, zu den jungen Linken. Und ja, da sagt man so, dass das für den Aufschwung der KPÖ dann natürlich regional begrenzt ist. Wir haben es bei den Nationalratswahlen gesehen, da sind sie nicht über die Hürde gekommen. Aber dass das zu dem regionalen Aufschwung auch der KPÖ beigetragen hat, dieser Übertritt der jungen Grünen. Genau, also hat das irgendwie bei euch eine Rolle gespielt, der Blick da auf Österreich bei eurer Entscheidung? Und könntet ihr euch, ja, oder du dir grundsätzlich vorstellen, mit der Linkspartei zusammenzuarbeiten?
Bei uns kennen natürlich alle die Geschichte der rausgeworfenen jungen Grünen, die sich zu den jungen Linken gemacht haben und was dann daraus gefolgt ist. Weil wir gerade drüber geredet haben, warum man sich eigentlich erstmal so etwas abstrakter das Ziel setzt, dass es eine starke linke Partei gibt und sich dann fragt, was man dazu beitragen kann, kann ich ziemlich sicher sagen, es war in Österreich nicht großartig anders für die jungen Linken. Genau, also das Interessante bei den jungen Linken ist ja, dass sie gesagt haben, hey, man kann ja unterschiedliche Sachen dazu beitragen, dass es eine starke Linke gibt. Und in Salzburg sind sie dann personell stärker vielleicht reingegangen. Und an anderen Orten haben sie aber vor allem sich gefragt, was für eine Praxis braucht eigentlich eine starke linke Kraft und wie kann eigentlich vor Ort Verankerung wieder stattfinden und dann mit ihren Lernnetzen beispielsweise kostenlose Nachhilfe, wo man sich gegenseitig unter die Arme greift, organisiert haben, weil sie gesagt haben, das, was uns halt gerade fehlt als Linke, ist überhaupt eine Verankerung in der Gruppe der Menschen, für und mit denen wir Politik machen wollen und ein Gefühl von Zusammenhalt und Solidarität und dass Menschen mal wieder spüren, dass wenn man sich zusammenschließt, man einiges reißen kann. Du hast recht, sie sind irgendwann mal Jugendorganisation der KPÖ geworden. Relevanter ist aber, glaube ich, eigentlich, dass sie vor Ort Projekte aufgebaut haben, um wieder Menschen für eine politische Zusammenarbeit, Menschen für eine politische linke Arbeit zu begeistern, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen, solidarische Projekte, deren Lernnetz und so weiter und so fort. Das finde ich super interessant, wie sie das gemacht haben, weil ich glaube, auch sowas trägt dazu bei, dass es wieder eine starke linke Kraft geben kann. Und das finde ich total interessant, dass sie sich da immer wieder unterschiedliche Wege überlegt haben, wie sie das, was sie hatten als junge Menschen, einsetzen konnten, um als Gesamtlinke irgendwie voranzukommen, wie sie auch Dinge ausprobieren konnten und dann mal gesagt haben, hey, das hat richtig gut funktioniert, oder mal gesagt haben, hey, das funktioniert gar nicht so gut. Und ich glaube, so gucke ich ein bisschen auf die Zeit für uns mit unserem Jugendverband. Mir geht es jetzt gar nicht darum, die Wahrheit mit einem Löffel gefressen zu haben, sondern offensichtlich ist die Linke in Deutschland in einer krassen Defensive. Und es liegt wahrscheinlich nicht daran, dass nur irgendwo ein Programm falsch ist. Es liegt wahrscheinlich nicht daran, dass irgendwo drei falsche Personen im Amt sind, sondern es liegt daran, dass wir gesellschaftlich nicht mehr verankert sind, unter anderem. Und sich zu fragen, wie kann man das eigentlich wieder herstellen, finde ich eine relevante Frage für die nächsten Jahre.
Ja, danke dir, Sarah-Lee. Wir sind natürlich trotzdem auch gespannt, ob es da dann eine Zusammenarbeit geben wird mit der Linkspartei, die ja schon vielfach totgesagt ist. Vielleicht könnte das da wieder für einen neuen Schwung sorgen. Beobachten das natürlich, wie ihr euch da positioniert. Nur zum Ausblick. Also eure Absetzbewegung, die ist natürlich aus linker Sicht ein Lichtblick. Ja, gerade in diesen Zeiten, ne, von einem erstarkenden Faschismus, von sozialer Ungleichheit und der ökologischen Krise, dass da irgendwie auf ja, parteipolitischer, parlamentarischer Ebene dann eine linke Dynamik es wieder so ein bisschen gibt. Heißt jetzt nicht, dass das nicht auch verpuffen könnte. Das müssen wir schauen. Aber vielleicht kannst du noch einmal schildern, und das hast du eben schon ein bisschen, aber nochmal zum Ausblick, was braucht es aus deiner Sicht, um eine gesellschaftliche und politische Linke in den nächsten Jahren in die Offensive zu bringen?
Ich glaube, dass es wichtig ist, sich zu fragen, wie man eigentlich mächtig sein kann in dem Sinne, dass man Gesellschaft positiv verändern kann. Und ich glaube, die Macht liegt halt in der Mehrheit beziehungsweise der Masse und damit in der Klasse. Also dieses Zurückbesinnen darauf, dass es eigentlich super viele Menschen in der Gesellschaft gibt, die trotz der Tatsache, dass sie in verschiedenen Bereichen auch unterschiedliche Meinungen oder mal Konflikte haben, ein gemeinsames Klasseninteresse haben können. Also dass man es schaffen kann, zum Beispiel MieterInnen zusammenzubringen, dass man es schaffen kann, Beschäftigte, junge Menschen zusammenzubringen. Weil in vielen sozialen Fragen die Interessenslagen erstmal gegeben sind oder es ein Potenzial gibt, das zumindest in den Fokus zu rücken. Das erleben wir an vielen Ständen der Linken, dass es diskutiert wird. Und das finde ich richtig. Ich finde es richtig, mit den Menschen Politik zu machen. Und ich finde es richtig, Menschen, nur weil sie einem von dem eigenen progressiven Korrektheitsstandard nicht passen, nicht abzuschreiben. Also auch das war ja ist eine Auseinandersetzung, die es immer wieder gibt in der Linken, mit welchen Leuten man eigentlich Politik machen möchte und ob die alle schon so ticken müssen wie man selber. Aber genau das braucht es, glaube ich, nicht. Sondern es braucht halt nicht nur eine Besinnung auf, dass wir Politik für und mit Linken machen, sondern dass man als Linke Politik für und mit Menschen macht, die in unterschiedlichsten Lebenslagen sind. Und ich glaube, darin kann eine Chance liegen. Und es ist nicht ausgemacht, dass es klappt. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, das zu versuchen. Und daraus lässt sich super viel ableiten für mich. Daraus lässt sich für mich ableiten, wo die gesellschaftlichen Konfliktfelder sind. Und daraus lässt sich für mich ableiten, was man an Projekten und Praxis versuchen kann. Aber für mich ist der Standpunkt wichtig. Nicht der Klassensystemstandpunkt, sondern der Klassenstandpunkt wichtig. Und aus dieser Gemeinsamkeit Kraft zu ziehen, dass man merkt halt, als diese große Gruppe in der Gesellschaft, als diese eigentlich lohnabhängige, arbeitende Klasse, da würde einiges gehen. Und dafür muss man sich dann die konkreten Auseinandersetzungen suchen. Aber das würde ich gern versuchen.
Ja, danke dir. Hat mich jetzt ein bisschen an diese Losung erinnert. Wer kämpft, kann verlieren. Wer gar nicht kämpft, der hat schon verloren.
Ja, ist doch auch so. Ich freue mich drauf.
Ja, Sarah-Lee, ich wünsche dir und deinen MitstreiterInnen natürlich viel Kraft und auch Erfolg für ja, euer Projekt. Und genau, wir werden natürlich weiterhin drauf schauen, was da so geht. Und der nächste Schritt ist ja dann euer Bundeskongress oder der Bundeskongress der Grünen Jugend am 18. bis 20. Oktober in Leipzig. Da sollen dann die Amtsgeschäfte übergeben werden und ja dann auch der Austritt erfolgen. Und ja, der Bundesparteitag der Linkspartei, der ist wenige Kilometer entfernt in Halle. Parallel dazu findet er dort statt. Vielleicht kann man sich ja mal zu einem Abendessen treffen. Sarah-Lee, danke dir erstmal hier an dieser Stelle. Danke, dass du mich besucht hast. Ja, danke.
Ja, super, super gerne.
Ja. Ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Distance-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war Sarah Lee Heinrich. Wenn ihr euch für sie oder das Projekt Zeit für was Neues interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst natürlich nicht, damit ich Distance weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.